Ich freue mich sehr, heute Morgen mit euch sein zu können, gemeinsam in Gottes Wort schauen zu können. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne schon mal Nehemia aufschlagen. Wir werden uns heute die ersten beiden Kapitel im Buch Nehemia anschauen. Ich weiß nicht, was euch heute hierher gebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Suche seid nach frischen Dingen, die Gott in euer Leben hineinsprechen möchte, ob ihr vielleicht über eine Ausreise nachdenkt, ob euch jemand mitgeschleppt habt, ob ihr überhaupt nicht wisst, warum ihr hier seid. Ich weiß, ich habe heute Morgen noch ein bisschen ein Hangover. Ich habe gestern noch Kindergeburtstag gefeiert mit meinem Jungen. Wir hatten insgesamt 12 Kinder bei uns zu Hause und das war ziemlich intensiv. Wir haben viele Kinderspiele gespielt. Und eins der Lieblingskinderspiele, die ich als Kind hatte, war, ich packe meinen Koffer. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel alles kennt. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit und dann sagt man eine Sache und dann muss der Nächste im Kreis sagen, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit und dann muss man das sagen, was der Erste gesagt hat und dann einen neuen Begriff sagen und dann geht es immer so weiter und man schaut, wer kann sozusagen die meisten Begriffe auswendig lernen und in die Packliste mitnehmen. Und ein bisschen das möchte ich heute Morgen spielen mit euch. Wir wollen gemeinsam uns eine Packliste anschauen an Dingen, die wir brauchen, um in unserem Leben in dieser dauerhaften Verbindung mit Jesus zu sein. Das Thema dieser Yumiko ist ja 24/7. Also wie können wir rund um die Uhr Jesus nachfolgen? Und das ist so eins meiner Hauptanliegen, dass wir begreifen, Mission ist nicht etwas, was irgendwann mal anfängt. Und dann, wenn wir in ein Flugzeug steigen und irgendwo anders hinkommen, dann findet irgendwo eine magische Transformation statt und ich steige aus diesem Flugzeug aus und ich bin ganz anders als zuvor und auf einmal flutscht alles in meinem Leben mit Jesus, was zu Hause nicht funktioniert hat. Das ist so ein falsches Denken. Da, wo wir sind, egal wo wir sind, da möchte Jesus mit uns in Verbindung sein und möchte uns gebrauchen. Und ich weiß, egal was dich heute hergebracht hat, Gott ist hier, weil er zu jedem Einzelnen sprechen möchte. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, ich weiß, so ein Raum hier von der Ambiente her ist immer auch herausfordernd. Man hört so ein bisschen die Lieder von den anderen Räumen. Vielleicht denkt ihr noch, was möchte ich den Rest des Tages hier eigentlich machen? Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, lasst uns offen sein in unseren Herzen, wirklich Gottes Stimme zu hören. Lasst uns ihn suchen, lasst uns mit Hunger vor ihn kommen, weil er liebt es, seinen hungrigen Kindern etwas zu essen zu geben. Jesus, ich danke dir so, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Was eigentlich so unvorstellbar ist, dass wir als so begrenzte Menschen den König der Herrlichkeit kennen dürfen und mit ihm jeden Tag unterwegs sein dürfen. Was für ein Vorrecht. Danke, dass du hier bist. Heiliger Geist, wir geben dir den Raum und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Gedanken öffnest, dass wir dich hören, dass wir deine Stimme hören und dass wir ganz neu Schätze in deinem Wort kennenlernen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Genau, ich habe gesagt, wir wollen uns das Buch Nehemia anschauen, die ersten beiden Kapitel. Wir werden nicht den ganzen Text lesen, ich werde immer wieder einzelne Teile rausnehmen. Einige von euch kennen vielleicht die Geschichte, ich will trotzdem noch mal ganz kurz den Kontext malen. Nehemia ist ein jüdischer Mann gewesen, der in einem Kontext gelebt hat, den er sich nicht ausgesucht hat. Also die Juden, weil sie oftmals nicht auf Gott gehört haben, sind irgendwann in Gefangenschaft geführt worden. Und Nehemia ist in diesem Ort in Babylon groß geworden, wo eben die Juden hingeführt wurden. Und Gott hat jetzt aber durch den Propheten Jeremia nicht zu den Juden gesagt, wo sie dort im Exil in Babylon gelebt haben, okay, haltet einfach durch, duckt euch weg und seid möglichst unauffällig, und irgendwann wird es schon wieder besser gehen, sondern Gott hat durch den Propheten Jeremia gesprochen, sucht der Stadt Bestes. Durch euch soll der Shalom Gottes, der Frieden Gottes an diesem gottlosen Ort sichtbar werden. Und so haben sich Juden, ganz verschiedene, gottesfürchtige Juden, dafür eingesetzt, in Babylon ganz praktisch Verantwortung zu übernehmen und das Leben der Stadt zu bereichern. Menschen wie Daniel, über den wir auch in der Bibel lesen, und eben auch Nehemia. Nehemia war so ein Mann, der diese Verbindung mit Gott gehabt hat und dadurch einen Einfluss in der Stadt gewonnen hat. Und Nehemia, lesen wir, war ein Mundschenk vom König. Mundschenk, ich weiß nicht, was ihr für Jobprofile ihr auf LinkedIn habt, aber Mundschenk gibt es heutzutage nicht mehr so. Aber Nehemia war im Prinzip der Typ, der alles vorgekostet hat, was der König essen oder trinken würde. Also es war ein Job mit Adrenalin-Garantie, weil jeder Schluck der letzte sein könnte. Aber es war auch ein Job, der dich in den engeren Kreis des Königs gebracht hat. Also Nehemia war ein Mann, dem der König vertraut hat. Und das Erste, was in dieser Geschichte passiert, ist, dass ein Bruder von Nehemia sozusagen zu Besuch kommt und ihm berichtet davon, dass in Jerusalem die Mauer brach liegt und die Leute schutzlos da sind. Und für uns ist vielleicht erstmal dieses Konzept einer brachliegenden Mauer, das berührt uns vielleicht erstmal nicht so emotional, aber Städte damals waren deshalb so besonders, weil sie Mauern hatten und dadurch für Sicherheit garantiert haben vor Angriffen von außen. Also das Gleiche wäre, wenn quasi heute ein Jude in der Diaspora erfährt, dass das Raketenabwehrsystem in Israel nicht mehr funktioniert und alle Staaten um Israel herum jetzt ohne Probleme Israel angreifen könnten, weil Israel schutzlos daliegt. Das ist die Nachricht, die Nehemia bekommt. Und dann lesen wir ganz verschiedene Sachen, wie Nehemia damit umgeht und wie er in seinem Leben Entscheidungen trifft. Und da möchte ich so ein paar Sachen rausnehmen, die eine Packliste sind. Und eine Packliste, wenn wir reisen, eine Packliste ist in der Regel nicht spektakulär. Auf der Packliste stehen in der Regel nicht Sachen, die ihr noch nie zuvor in eurem Leben gehört habt. Aber der Sinn einer Packliste ist, dass wir nichts vergessen. Und deswegen werdet ihr auch heute, ich werde kaum Sachen sagen, die ihr noch nie zuvor in eurem Leben gehört habt. Aber es geht darum, dass wir diese Dinge wirklich in unserem Alltag umsetzen. Und das ist so mein allergrößtes Anliegen, dass ihr Dinge mitnehmt, die ihr in eurem Alltag umsetzt. Die wirklichen Kämpfe, die finden nicht an Tagen wie diesen in der Jumiko statt. Die wirklichen Kämpfe in der Jesus-Nachfolge, die finden im Alltag statt. Und dafür möchte ich euch ein paar Dinge in der Packliste mitgeben. Okay, steigen wir ein. Nehemia Kapitel 1. Nehemia wird also mit diesen schlechten Nachrichten konfrontiert. Und das Erste, was er mitnimmt, ist ein Schild für seine Tür, wo drauf steht: Bitte nicht stören. Nehemia nimmt sich Zeit, ungestörte Zeit mit Gott. Und ich möchte vorlesen die Verse 4 bis 6. Als ich das hörte, als ich diese schlechten Nachrichten gehört habe, da setzte ich mich nieder und ich weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Schließlich, also nach einiger Zeit, sagte ich: Ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Und es geht noch ein bisschen weiter, aber ich mache hier mal den Stopp. Also achtet drauf, was er nicht macht. Nehemia wird nicht auf einmal sofort aktiv, rennt rum wie ein Huhn ohne Kopf und stürzt sich irgendwie in eine Aufgabe, die er sich selber irgendwie aufnimmt. Was er auch nicht macht, ist, dass er irgendwie so die Nachrichten abprallen lässt von sich und sagt: Hat ja mit mir nichts zu tun, ich lebe ja gut hier in Babylon, sollen die doch gucken, wo sie bleiben. Er postet auch nicht schnell einfach auf Instagram was: Oh, wie schrecklich, was da in Jerusalem passiert, und macht dann aber seinen normalen Alltag weiter. Das Erste, was er macht, ist, er macht das Schild draußen dran, sinnbildlich offensichtlich, und er geht tagelang, um Gott zu begegnen. Er nimmt sich ungestörte Zeit, um Gott zu begegnen. Und in dieser Zeit, wo er tagelang vor Gott liegt, da passieren zwei Dinge. Das Erste, was passiert, ist, dass er ganz neu die Größe Gottes vor Augen hat. Gott, du bist der Gott des Himmels. Du bist groß, du bist ehrfurchtgebietend. Du bist ein Gott, der seinen Bund hält mit beständiger Liebe. Während er in dieser ungestörten Zeit mit Gott ist, da bekommt er ganz neu vor Augen geführt, wie groß Gott ist. Und gleichzeitig, was bekommt er auch vor Augen geführt? Wie schuldig er selber ist, wie schuldig seine Familie ist, wie schuldig die Israeliten ist. In dieser ungestörten Zeit mit Gott, da wird er ganz neu in Buße geführt. Und Buße ist sowas, was heutzutage so unmodern geworden ist, aber was wir so sehr brauchen, dass wir immer wieder uns bewusst werden: Hey, wir können diesen Gott mit unserer eigenen Kraft nicht erreichen, egal wie wir uns anstrengen, egal wie, aus was für einer christlichen Familie du kommst und was du alles für gute Routinen hast, aus unserer eigenen Kraft werden wir diesem Gott nicht begegnen. Es ist allein in dieser Buße, wo wir umkehren und sagen: Gott, wir vertrauen dir, auch wir sind schuldig geworden. Und du und ich, die Realität ist, wir werden immer in unserem Alltag mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Rund um die Uhr, was gerade in Israel passiert, was in der Ukraine passiert, was vielleicht direkt in deinem Umfeld passiert. Niemand von uns ist vor schlechten Nachrichten irgendwie geimpft. Das kommt die ganze Zeit an uns ran. Und das ist immer die Frage, was machen wir damit? Und das Erste, was wir nehmen sollten, ist, uns ungestörte Zeit zu nehmen. Aber jetzt mal die Frage, ganz ehrlich, denk mal an deinen Alltag nach. Wie oft kommt es vor, dass du so ein Schild draußen dran machst und dass du für alle anderen unerreichbar bist und dass sich alles von deinem Verstand her, von deinem Denken her, von deiner Energie, von deiner Körperhaltung sich auf die Begegnung mit Gott ausrichtet? Wie oft passiert das in deinem Alltag? Ist es etwas, was täglich passiert? Ist es letzte Woche passiert? Ist es in diesem Jahr überhaupt schon passiert? Ist es im letzten Jahr passiert? Ich glaube, dass das eine der herausforderndsten Punkte ist, weil dieser Wert der Erreichbarkeit, der Konnektivität, immer verfügbar zu sein, immer zu wissen, was überall gerade abgeht, der ist so groß geworden in unserer Gesellschaft, dass wir es verlernt haben, unerreichbar zu sein. Bitte nicht stören. Und ich kenne das so in meinem Alltag, wenn ich im Büro bin, dann gibt es Tage, wo ich wirklich wichtige Sachen machen möchte. Und wisst ihr, was passiert, wenn ich dieses Schild nicht draußen dran mache? Ja, dann kommt der sich gerade nicht mit dem versteht und die Kaffeemaschine funktioniert in der Kaffeeecke gerade nicht und was denkst du denn eigentlich zu dem Thema und dieses passiert und jenes passiert und alles dringende Sachen, aber das wirklich Wichtige passiert nicht. Und ich frage mich, wie viele von uns, wir sind so involviert und beschäftigt mit all den dringenden Sachen in unserem Busy Lifestyle, dass wir das wirklich Wichtige verpassen. Und deswegen glaube ich, müssen wir ganz neu wieder lernen, Räume zu schaffen und Ablenkungen auszuschalten. Was meine ich mit Räume schaffen? Wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen, wie das perfekte Date aussieht. Ja, für den einen bedeutet es, in einem schönen Restaurant 2,5 Stunden ausführlich zu essen, bei entspannter romantischer Musik im Hintergrund sich tief in die Augen zu schauen und Quality Time zu haben. Und für ein anderes Pärchen bedeutet das, auf einen 3-stündigen Walderlebnisspaziergang zu sein, weil dort wirkliche Connection stattfindet. Und genau so begegnen wir Gott auch unterschiedlich. So wie Jared Gott begegnet, ist vielleicht nicht die Art und Weise, wie ich Gott begegne. Und so wie ihr Gott begegnet, ist vielleicht eine ganz andere Art und Weise, weil Begegnung mit Gott immer eine Beziehung ist, wo er sich danach sehnt, dass sein Herz mit unserem Herz connectet. Und wir müssen ganz neu wieder Räume schaffen in unserem Alltag, wo wir in diese Begegnung reinkommen. Und für den einen bedeutet das, mehr in die Natur zu gehen. Manch einer liebt es beim Anblick der Nacktschnecken und dem Klang der Vögel und dem Anblick der Sonne, weil wir dort dem Schöpfergott näher kommen. Ein anderer braucht ein Zimmer für sich, ungestört, wo niemand reinkommt. Und ein dritter braucht Musik und was weiß ich. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir mitnimmst für deinen Alltag, wie kannst du Räume schaffen im Alltag, nicht alle 3 Monate mal einen Tag, sondern im Alltag, dass du Zeiten hast, wo du ungestört bist, wo du für niemanden erreichbar bist, damit du Gott neu und frisch begegnen kannst. Und ihr werdet merken, in jeder Lebensphase in eurem Leben werdet ihr neue Räume finden müssen. Es wird sich immer verändern. Es ist ein lebenslanger Prozess, aber es ist so wichtig, dass wir diese Räume schaffen. Und es ist so wichtig, dass unsere Begegnung mit Gott nicht davon abhängt, was für eine Band vorne steht, wie der Sound ist, wie alles drum und rum sich anfühlt, sondern dass wir in unserem Herzen einen Hunger nach Begegnung mit Gott haben. Und da wünsche ich uns so, dass wir diese Räume schaffen. Also das Erste, was wir in unseren Koffer packen, ist das nicht-störende Schild. Ungestörte Zeit mit Gott. Ich nehme mir fokussierte Zeit im Alltag, um Gott zu begegnen. Und das Nächste, was passiert, ist, dass Nehemia ganz viel aus der Bibel zitiert. Ich lese mal die nächsten Verse. Denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Sie sind ja deine Diener und das Volk, das du durch deine große Kraft und mit deiner starken Hand erlöst hast. Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich, denn ich war Mundschenk des Königs. Also das Zweite, was Nehemia mitnimmt, ist die Bibel. Und ich weiß, das ist so klischeehaft, aber ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Nehemia zitiert hier aus dem 3. Buch Mose, er zitiert aus dem 5. Buch Mose und er zitiert ein Gebet, was Daniel niedergeschrieben hat, nur einige Jahre vor Nehemia. Und es ist so ähnlich, dass man davon ausgehen muss, dass er diese Schrift von Daniel selber gelesen hat und die so besonders fand, dass er sie hier im Prinzip Wort für Wort nachbetet. Also Nehemia, obwohl er in Babylon groß geworden ist, in Babylon zu dieser aussichtsreichen Position gekommen ist, er kannte die Schriften seines Volkes. Und er betet dieses Wort Gottes zu Gott. Warum ist die Bibel ein solcher Schatz, wenn wir ein 24-7-Leben mit Jesus leben wollen? Weil die Bibel uns hilft, Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen. Wisst ihr, wir alle, wir können ja Dinge in unserem Leben und in unserem Alltag durch alle möglichen Linsen hindurch bewerten und zu Entscheidungen kommen. Wir können nach unseren Gefühlen gehen, wir können uns auf die modernsten Studien berufen, wir können uns auf den Rat der Eltern berufen, wir können uns das Horoskop anschauen, wir können uns auf unseren eigenen Verstand verlassen und auf viele andere dieser Dinge. Und viele dieser Sachen haben eine Berechtigung. Aber wenn wir uns ganz allein auf sie verlassen, dann werden wir nicht zu einem Leben in Fülle kommen. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Gefühle. Das ist das, was in unserer Kultur so stark drin uns drin ist. Vielleicht bekommt ihr das mit, vielleicht bekommt ihr das nicht mit. Aber dieser Satz, tu, was in deinem Herzen drin ist, tu, was sich gut anfühlt, das bist du, ist ein ganz, ganz starker Wert in unserer Kultur heutzutage. Aber was ist die Realität, wenn tu, was sich richtig anfühlt in dir, wenn wir so leben, was passiert dann? Weil wenn das wahr ist, dass das, was ich fühle, richtig ist, dann ist der Umkehrschluss auch, das, was sich nicht gut anfühlt, das, was sich nicht richtig anfühlt, kann dann auch nicht richtig sein, das bin dann auch nicht mehr ich. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass Menschen nicht länger ihren eigenen Körper annehmen können, weil sie sich nicht so fühlen, beispielsweise das Geschlecht, das sie haben. Oder es führt dazu, dass viele junge Leute heutzutage keine Ehen mehr eingehen möchten. Warum? Weil sie nicht wissen, wie sie in 5 Jahren fühlen werden. Und dann können sie doch kein Commitment auf Lebenszeit abgeben, weil sie nicht wissen werden, wie werden sie in 5 Jahren fühlen. Es führt dazu, dass schlechte Nachrichten mehr und mehr dazu führen, dass Leute in Depressionen kommen, in Angstzustände kommen, sich Sorgen um die Zukunft machen. Es führt dazu, dass wenn ich nicht geliked werde auf Instagram, wenn irgendein Shitstorm losbricht, dass ich in Depressionen komme, dass ich Panikattacken bekomme, was weiß ich. Wenn das, was sich anfühlt, die Realität ist und die Realität bildet in meinem Leben, dann führt es mich nicht in das Leben in Fülle, das Jesus uns gibt. Und deswegen ist die Bibel so wichtig, weil die Bibel uns hilft, die Dinge in unserem Leben durch Gottes Perspektive zu sehen. Darin können wir lesen, dass wir wertvoll sind, dass wir angenommen sind. Und diese Identität können wir annehmen, ob wir uns gerade so fühlen oder nicht. Darin lesen wir, dass Jesus alle Macht hat im Himmel auf der Erde und dass er kommen wird und sein Reich bauen wird. Und da wissen wir, hey, es gibt Hoffnung, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Darin lesen wir von einem Auftrag, einem Zweck, einem Ziel, den unser Leben hat. Und ob ich mich gerade danach fühle oder nicht, das kann ich in Anspruch nehmen. Das sind alles Dinge, die Gottes Perspektive in mein Leben hineinbringen. Und ich kann euch sagen, ich will nicht ohne diese Perspektive durch mein Leben gehen. Ich bin vor 5 Jahren von London nach Mosbach gezogen. Wir sind zu OM gekommen. Man hat mir diese Aufgabe anvertraut, das Werk zu leiten. Ich war damals 28 Jahre alt. Viele Leute haben sich gefragt, wie soll das werden, so ein junger Typ. Und ich kann euch sagen, dass ich unglaublich am Anfang auch diesen Druck gespürt habe. Jetzt muss ich es irgendwie Leuten beweisen, jetzt muss ich zeigen, dass ich es irgendwie kann. Jetzt bin ich da vorne und jetzt muss ich geistlicher sein und was weiß ich. Leute haben gesagt, oh, jetzt bist du auch Vollzeit-Christ. Ja, was für ein schrecklicher Gedanke. Und dann auf einmal kam Corona. Alles stand still, wir konnten kaum Kurzzeiteinsatzleute mehr rausschicken. Gefühlt die ganze OM-Welt war erschüttert und ich habe gedacht, na toll, der junge Typ aus London kommt und wird der letzte OM-Leiter, als letzter OM-Leiter in die Geschichte eingehen. Und ich kann euch sagen, ich habe so viel Selbstzweifel und Ängste gehabt und ganz viel merkt ihr ja schon in diesen Gedanken, dreht sich um mich. Also hätte ich mir mehr ungestörte Zeit mit Gott genommen, wo ich ganz neu wieder diesen Blick auf Gott bekommen hätte, dann hätte ich manches davon wahrscheinlich nicht an Kämpfen gehabt. Aber in dieser Phase habe ich eine Praxis in meinem Alltag etabliert. Und zwar habe ich das meinen War Room genannt, den Kriegsraum sozusagen in unserem Zuhause. Im Keller war das, wo ich reingegangen bin in das Zimmer, wann immer ich mit diesen Kämpfen gekämpft habe und ich habe die Tür zugemacht und ich habe angefangen, laut Worte aus der Bibel auszusprechen und zu proklamieren. Ich habe ganz viel aus den alten Propheten zitiert. Jeremia ist mir ganz neu ans Herz gewachsen als ein Prophet, der einen Auftrag bekommen hat mit der Zusage, er wird scheitern, niemand wird ihm zuhören und er hat trotzdem diesen Auftrag bekommen, geh und verkündige mein Wort. Und ich habe das immer wieder ausgesprochen. Gott, du bist der, der alles in seiner Hand hält. Du bist der Allmächtige, nicht ich. Ich kriege ganz vieles nicht auf die Reihe, aber du bist doch der Allmächtige. Und ich verlasse mich jetzt nicht auf meine Fähigkeiten oder meine Gaben, sondern ich verlasse mich darauf, dass du treu bist, dass du in dieser Welt am Wirken bist seit Jahrtausenden von Jahren. Du warst vor mir da, du wirst nach mir da sein, du warst vor OM da sein, du wirst nach OM da sein. Du bist der Herr aller Zeiten. Und ich kann euch sagen, wenn ich diese Wahrheit ausspreche, wenn diese Perspektive in meine Sicht reinkommt, das setzt solch eine Freiheit frei, das ist unbezahlbar. Ist es nicht ein Geschenk, dass ich heute Morgen hier stehen darf? Und meine Identität hängt nicht davon ab, was ihr jetzt von mir denkt. Ist es nicht befreiend? Wie viele von uns sehnen sich nach Identität, nach Annahme, nach Bestätigung? Ich habe vorgestern erst einen Podcast gehört von einem der führenden Harvard-Professor, mega erfolgreich, schreibt Bücher, die Millionen von Leuten liest. Und er wird gefragt in der Podcast, was ist eine Sache in deinem Leben, unter der du am meisten kämpfst? Und er sagt, ja, ich vergleiche mich mit anderen Leuten so sehr. Und es setzt so viel Unfrieden in mir frei, wo ich denke, Mann, wir haben alle die gleichen Kämpfe. Wir haben alle die gleichen Sehnsüchte. Und wenn wir Dinge durch die Bibel, durch Gottes Perspektive anschauen, dann kommen wir ganz neu in eine Freiheit rein. Und die Frage ist, wie sehr kennst du diese Perspektive Gottes? Welchen Raum gibst du dieser Perspektive Gottes in deinem Alltag? Ich liebe das Lied Amen, Bruder von den Obros. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Und eine dieser Textzeilen geht ja, Bro, ich lese die Bibel und nicht nur den Vers des Tages. Und ich finde das so wichtig. Also und versteht mich nicht falsch, Verse des Tages sind gut. Und TikTok-Videos, wo in einer Minute ein Buch der Bibel durchgearbeitet wird, ist auch gut. Aber das ist wie Krümelessen. Und Krümelessen ist gut, das gibt einem irgendwie einen Geschmack, das macht vielleicht Lust auf mehr, aber niemand wird satt vom Krümelessen. Und ich möchte euch herausfordern, ich möchte euch ermutigen, lernt dieses Wort kennen, lest es. Nicht nur ein Vers des Tages, nicht nur mal hier 2 Minuten und da 3 Minuten. Nehmt euch Zeit in eurem Alltag, um diese Worte kennenzulernen. Es wird euch helfen, im Alltag die Perspektive Gottes freizusetzen. Also was packen wir in unseren Koffer? Ungestörte Zeit mit Gott. Ich nehme mir fokussierte Zeit im Alltag, um Gott zu begegnen. Und ich nehme mit die Bibel. Ich schaue die Dinge in meinem Leben durch Gottes Perspektive an. So, und das Dritte, was Nehemia mitnimmt, ist so ein schickes Headset. Das ist so ein Ding, wenn man jetzt Übersetzung braucht, also Jared hat keins, Jared versteht gut Deutsch, aber wenn er jetzt nichts verstehen würde, dann bräuchte er sowas. Das ist ein Gerät, womit wir die Signale dann der Übersetzung aufnehmen können. Ein Gerät, was uns hilft, in Tune zu sein, aufnahmebereit zu sein, sensibel zu sein für das, was Gott in uns hineinsprechen möchte. Weil Nehemia hat auf der einen Seite diese Zeiten, wo er ungestört ist, wo er sich irgendwo zurückzieht und tagelang Gott sucht, aber er hat auch Zeiten, wo er im Alltag drin ist und trotzdem sein Gehör darauf eingestellt ist, was möchte Gott jetzt zu mir sagen? Lasst uns mal die Verse 4 und 5 lesen im zweiten Kapitel. Also Nehemia ist wieder bei der Arbeit, er ist vor dem König und der König sieht, Nehemia sieht irgendwie schlecht drauf aus. Und der König fragt Nehemia: Hey Nehemia, warum bist du denn so traurig? Und Nehemia erklärt ihm die Sache mit der Mauer in Jerusalem. Und dann lesen wir die Verse 4 und 5. Da fragte mich der König: Was erbittest du von mir? Und jetzt Achtung, ich flehte zu dem Gott des Himmels. Also Nehemia ist im Gespräch mit dem König, der König stellt ihm eine Frage und Nehemia fleht zum Gott des Himmels und dann antwortet er: Wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Also er ist in diesem Gespräch drin, im Alltag, hat die Kleidung an, die er anhaben muss, um vor dem König zu sein, hat Leute um sich rum, die mit ihm dienen, die ganz andere Götter anbeten. In diesem Setting vor einem König, der alle möglichen gottlosen Praktiken macht und was weiß ich, in diesem Setting, da ist Nehemia da und er ist sensibel dafür. Er ist in dieser Dauerverbindung mit Gott, um zu hören, was möchte Gott jetzt mir sagen. Und wir wissen nicht genau, ob Gott ihm spontan in diesem Moment dieses Anliegen aufs Herz legt, den König um diese Sachen zu bitten und selber Verantwortung zu übernehmen für diese Mauer, oder ob das schon in dieser Zeit davor, in seiner ungestörten Zeit mit Gott gewesen ist. Aber er war sensibel und er lässt sich führen in dem Alltag. Und viele von uns, wir haben so ein Denken in uns drin, dass es bestimmte Aktivitäten gibt, die geistlich wären, da ist Gott irgendwie mit dabei. Und dann gibt es andere Aktivitäten, die sind irgendwie nicht geistlich. Die sind vielleicht nicht schlimm, aber die sind nicht so geistlich. Also in der Jugendgruppe zusammenzusitzen, Gitarre zu spielen, Kumbaya zu singen und andere Lobpreislieder, das ist irgendwie so fromm, da ist Gott mit dabei. Aber wenn ich mit meinen Kumpels aus der Nachbarschaft auf dem Platz kicken gehe, das ist irgendwie, weiß ich nicht, weniger geistlich. Und es hat auch dazu geführt, dass wir bestimmte Tätigkeiten oder bestimmte auch Vollzeitjobs zu den geistlicheren Jobs gemacht haben und andere Sachen sind halt irgendwie weltlich oder nicht so geistlich. Und ich weiß nicht, ob sogar einige von euch hier sitzen, weil ihr denkt, hey, wenn ich in Mission involviert bin, dann bin ich ja irgendwie geistlicher. Und dieses Denken hat dazu geführt, dass wir so ein Zwei-Klassen-Denken unter den Christen haben. Und es gibt so die Christen, die irgendwie die geistlichen Jobs haben und die sich irgendwie geistlich einsetzen. Und dann gibt es die anderen, die auch sonntags in die Kirche gehen, die auch an Gott glauben, die aber irgendwie halt nicht so sehr in diese geistlichen Aktivitäten involviert sind. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, dass wir uns genau anschauen können, wo kommt dieses Denken her und warum entspricht es nicht dem, was in der Bibel steht. Und versteht mich nicht falsch, natürlich brauchen wir Jesus-Nachfolger, die es lernen, mit ihrer ganzen Zeit interkulturell tätig zu sein und dort Menschen das Evangelium zu verkündigen. Natürlich brauchen wir Menschen, die Jesus nachfolgen, die freigestellt sind mit ihrer Arbeitszeit, um Gemeinde zu bauen, um das Evangelium zu verkündigen. Aber der Jüngerschaftsauftrag, der Missionsbefehl, der ging nicht an ein paar wenige, der ging an uns alle, die wir Jesus nachfolgen. Und so brauchen wir Jesus-Nachfolger, die göttlich inspirierte Kunst kreieren, in der Wissenschaft mitforschen, die an den Schulen und Universitäten das Klima mitprägen, die Politik betreiben. Und die in all diesen verschiedenen Wirkungsfeldern Instrumente Gottes sind und so leben, dass sie die Ehre Gottes größer machen, dass sie sichtbar machen, wer Gott ist und dass wir dieses Leben in Fülle allein in Jesus Christus finden. Die sich dafür einsetzen, dass sein Reich komme, hier in dieser Welt, so wie im Himmel. Das heißt, das eine ist, was ist so die konkrete Tätigkeit, zu der wir berufen sind? Und ich möchte euch ermutigen, offen dafür zu sein, dass Gott euch rufen darf, bis an die Enden der Erde, überall dorthin, wo er euch haben möchte. Aber das eine ist so die Tätigkeit oder der Ort und das andere ist, wie wir im Alltag in dieser Dauerverbindung leben, damit wir dort, wo wir sind, auch dem Heiligen Geist folgen. Wisst ihr, ihr könnt in der Mission sein, und überhaupt gar keinen Unterschied fürs Königreich Gottes machen. Und auch auf dem Missionsfeld gehen Ehen kaputt. Und gibt es Leute, die eigentlich ihr eigenes Reich bauen und nicht das Reich Gottes bauen. Also lasst uns nicht dieser Illusion hingeben, ich gehe irgendwo hin, ich mache irgendeinen geistlichen Job und dann wird sich das hier in meinem Herzen ändern. Sondern lasst uns Menschen sein, egal wo Gott euch hinberuft. Ob hier, in einem weiteren Umfeld oder bis an die Enden der Erde. Wir leben in einer Dauerverbindung und wir hören den Heiligen Geist in unserem Alltag. Und ich habe euch gesagt, ich bin von London nach Mosbach gezogen. Ich habe davor in der Unternehmensberatung in London gearbeitet. Ein Umfeld, was, ich würde sagen, wenig christlich ist. Ja, das Geld regiert dort in diesem Umfeld. Macht, Einfluss, das sind alles Dinge, wonach sich all die Leute, die dort in dieser Beratungswelt drin sind, so sehr sehnen. Und gleichzeitig haben sie so einen Hunger, so eine Sehnsucht nach Identität, nach einem Sinn für ihr Leben, nach all diesen Punkten. Und ich bin jeden Morgen dort in die Firma gefahren und ich habe gebetet auf dem Weg dorthin. Und ich habe gesagt, Gott, lass mich ein Segen sein für die Kunden meiner Firma. Ich möchte, dass wir eine gute Arbeit machen, dass die Kunden wirklich in ihren Problemen, dass ihnen geholfen wird, dass sie wiederkommen zur Firma. Lass mich ein Segen sein für meine Firma. Ich möchte qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Ich halte nichts von Christen, die ihre Arbeit nicht richtig machen, nur um irgendwie mehr ein Segen zu sein für die Leute in ihrem Umfeld. Ich möchte mich gut einsetzen für meine Arbeit und lass mich ein Segen sein für meine Kollegen. Und lass mich sehen, was du heute vorbereitet hast. Lass mich mit dieser Dauerverbindung durch den Alltag gehen. Und ich kann euch sagen, dass dieses Gebet morgens mir geholfen hat, dann, wenn ich meinen Rechner hochgefahren habe, wenn ich mein Excel-Programm gestartet habe und was weiß ich, dass ich anders dort im Büro bin und Ausschau halte, was möchte Gott heute hier machen? Und manchmal waren es dann intellektuelle Gespräche und Diskussionen über die Bibel mit einem griechischen Kollegen, Nicholas, kann ich mich daran erinnern. Ein anderes Mal kann ich mich erinnern, wie ich mit einer Kollegin Bihan aus Hongkong das Evangelium teilen konnte, in der Kantine für sie beten konnte, Wahrheit in ihr Leben reinsprechen konnte, weil sie gerade durch eine Ehekrise gegangen ist und wirklich gelitten hat in ihrem Leben. Und ganz viele verschiedene Begegnungen, wo Gott mir die Sensibilität geschenkt hat, zu sehen, was möchte er dort, wo ich bin, machen. Und da möchte ich euch herausfordern. Vielleicht habt ihr Mission auf dem Herzen, aber ihr wisst, ihr müsst eh noch die nächsten 2 Jahre, was weiß ich, zur Schule gehen, Studium fertig machen oder was weiß ich. Hey, lasst es heute anfangen, dass dort, wo ihr seid, in eurem Alltag, ihr sensibel seid für das, was Gott machen möchte. Ja, manche von uns sind sich gar nicht bewusst, dass dort, wo sie gerade sind, dass Gott sie dahingestellt hat. Und andere wissen das vielleicht, aber sie haben so viel Menschenfurcht, dass sie gar nicht dort, wo sie sind, wirklich so leben können, dass Menschen auf Gott hingewiesen werden. Also was nehmen wir mit? Wir packen in unseren Koffer ungestörte Zeit mit Gott. Ich nehme mir fokussierte Zeit im Alltag, um Gott zu begegnen. Ich nehme mit die Bibel, ich schaue die Dinge in meinem Leben durch Gottes Perspektive an. Und das Dritte ist, ich nehme die Dauerverbindung mit. Ich bin die ganze Zeit im Alltag mit Gott verbunden und achte auf seine Führung. Und das Vierte, was Nehemia mitnimmt, ist ein großer, schöner Block. Ja, ich weiß, wir sind heute alle digital. Ich mache die meisten meiner Notizen auch in Notes. Aber er nimmt diesen Block mit, er nimmt was zu schreiben mit, weil der vierte Punkt ist, wir brauchen eine Strategie. Nehemia bekommt diese Briefe vom König, die er braucht, um Ressourcen zu bekommen, um an dieser Mauer zu bauen. Und mit diesen Briefen in der Hand reist er jetzt los und er reist nach Jerusalem. Und dann lesen wir in den Versen 11 bis 15 im zweiten Kapitel, als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage dort gewesen war, da machte ich mich nachts auf meinen Kamin. Da gibt es andere, die verlieren sich im Fitnesswahn und die denken, wenn ich einen besseren Körper habe, dann bin ich mehr geliebt, dann bin ich mehr angenommen. Und dann gibt es andere, die verbringen viel zu viel Zeit mit Computerspielen. Die kennen dieses Prinzip, ungestörte Zeit mit Gott gar nicht. Und was weiß ich, was es noch für Themen gibt, die uns ablenken, die diese Verbindung mit Jesus stören wollen. Und die Realität ist, wir brauchen Strategien, wir brauchen Pläne, wir brauchen Hilfen, wie wir dort im Alltag, in diesen Kämpfen, damit umgehen können. Und ich kann euch sagen, was auch eine Baustelle bei mir ist, ist dieses Gerät hier. Mein Smartphone. Was verbringen wir für Zeit an unseren Smartphones? Ich habe jetzt die neuesten Statistiken nicht mehr nachgeschaut, aber ihr könnt selber in eurem Handy nachschauen, wie oft am Tag ihr das Handy aufmacht, wie viel Zeit ihr in den einzelnen Apps verbringt, wie viel Zeit ihr allein dadurch verbringt, durch euren Feed bei Instagram zu scrollen oder TikTok-Videos zu gucken oder was weiß ich zu machen. Wie viel davon im Alltag stört eigentlich diese Dauerverbindung mit Gott? Und was hat es für mich bedeutet? Meine Strategie, die Realität war, hey, ich alleine, ich komme damit nicht klar. Und ich bin so, also ich möchte nicht 40 Euro für einen Wecker ausgeben, weil ich finde, 40 Euro für einen Wecker ist einfach zu viel. Also habe ich 10 Euro für einen Wecker ausgegeben. Mein 10 Euro Wecker hat einen Klingelton, der ist so schrecklich, da wird das ganze Haus wach und den kann man nicht einstellen. Also habe ich gedacht, gut, dann muss ich doch mein Handy benutzen, da kann ich schön ein christliches Lied zum Aufwachen benutzen, dann bin ich gleich in the mood sozusagen, ne? Dann ist mein Smartphone also doch auf meinem Nachttisch. Mittlerweile hat auch mein Jüngster dafür gesorgt, dass ich diesen 10-Euro-Wecker gar nicht mehr finden kann. Von daher, ich muss ja sozusagen mein Smartphone benutzen, um morgens wach zu werden. Und wenn ich dann schon mal morgens wach werde, dann kann ich auch gleich gucken, wie hat Liverpool gespielt und wie wird das Wetter so und was man alles so macht morgens früh und was ist das Neueste in Israel und in der Ukraine und was weiß ich. Und sofort ist mein Kopf voll mit all diesen Dingen. Und sofort habe ich Emotionen von Hoffnungslosigkeit und boah, was geht eigentlich alles ab in dieser Welt und keine Ahnung, Liverpool hat verloren und ach Mann und was weiß ich. All diese Dinge, wo ich gemerkt habe, ich... Das muss ich verändern und ich alleine schaffe das irgendwie nicht. Und ich habe einen Freund, der tatsächlich in der Mission ist, in der arabischen Welt und einer meiner engsten Freunde und wir telefonieren einmal im Monat und wir telefonieren schon länger regelmäßig, aber es war Anfang letzten Jahres, dass wir gesagt haben, hey, wir haben Kämpfe in unserem Alltag, da kommen wir alleine nicht klar mit. Und wir möchten unsere Beziehung auf ein anderes Level heben. Wir möchten offener und ehrlicher über unsere Schwächen und Probleme reden. Und als Resultat dessen, wenn wir jetzt reden, natürlich hören wir, wie läuft so und dieses und jenes, aber wir nehmen uns immer Zeit, auch über die Dinge zu reden, die in unserem Alltag uns herausfordern und dann zu schauen, hey, wie gehen wir damit um? Und das ist so cool jetzt, wir haben zusammen Downtime entdeckt, das habt ihr wahrscheinlich alle schon längst entdeckt, also wo man einstellen kann, jetzt von zwischen 20 Uhr und 8 Uhr ist mein Handy auf Downtime eingestellt, alle Apps sind blockiert, wichtige Anrufe für Notfälle können noch durchgehen, aber alle anderen Sachen sind blockiert. Das heißt, abends kann ich schon die letzten Stunden des Tages einfach anders den Tag beenden und morgens die ersten Stunden des Tages kann ich anders in den Tag hineingehen. Wir schauen uns regelmäßig an, wie oft nehmen wir unser Handy, einfach, dass nicht in jeder 3-Minuten-Pause im Alltag man sofort wieder das Handy rausholt, sich irgendwas anderes anschaut, weil ganz oft es in den spontanen Momenten im Alltag ist, wo Gott zu uns reden möchte. Und wenn wir dann aber mit unseren Gedanken sonst wo sind, wir das überhaupt nicht hören können. Und deswegen weiß ich jetzt jeden Monat, wenn wir reden, hey, dann reden wir drüber. Wie läuft's damit? Wie sind die Zahlen bei dir? Wie geht's dir damit? Und wir haben jetzt schon in ein paar Monaten, wo wir das machen, echt erlebt, hey, das macht einen Unterschied. Und da bin ich so dankbar für. Es setzt Freude frei in meinem Leben. Nochmal, nicht an den guten Tagen, sondern vor allem auch an den schlechten und den schwierigen Tagen. Wir alle brauchen Strategien. Und ich weiß nicht, was die Themen bei dir sind, aber ich möchte dich ermutigen, nimm mit nach Hause, hey, was sind die Dinge in deinem Alltag, die dich herausfordern, die diese Verbindung mit Jesus kappen wollen? Und wie kannst du damit umgehen? Nimm dir so einen Block, nimm dir einen Stift, mach eine Strategie-Session, so wie Nehemiah, lauf um die Mauer rum, guck dir das an und überleg dir, wie gehe ich daran? Also ich packe in meinen Koffer ungestörte Zeit mit Gott. Ich nehme mir fokussierte Zeit im Alltag, um Gott zu begegnen. Ich nehme mit die Bibel. Ich schaue durch die Perspektive Gottes auf die Dinge in meinem Alltag. Ich nehme mit die Dauerverbindung. Ich bin die ganze Zeit über in meinem Alltag mit Gott verbunden und achte auf seine Führung. Und das vierte, ich nehme mit einen Block, eine Strategie. Ich habe einen Plan, wie ich im Alltag an Jesus dranbleiben und meinen Auftrag erfüllen kann. Und das fünfte und letzte, was Nehemiah mitnimmt. Jetzt packe ich hier was ganz Altes aus. Ein altes Trikot, da seht ihr meinen Namen noch drauf. Ich habe früher Eishockey gespielt und Inline-Hockey in Berlin. Nehemiah ist sich bewusst, dass er Teil eines Teams ist. Okay? Also wir können uns ganz kurz die letzten Verse auch im Nehemia 2 anschauen. Oder das dritte Kapitel. Da haben wir jetzt nicht die Zeit, uns das anzuschauen. Aber wenn ihr mal zu Hause seid, lest euch mal das dritte Kapitel durch, weil darin lesen wir, wie Nehemia all die verschiedenen Leute mobilisiert hat, an dieser Mauer mitzubauen. Diejenigen bauen an diesem Tor, die an dem, die machen das. Nehemia war unglaublich begabt. Er war durch seine Position beim König in einer privilegierten Position, die er nutzen konnte für dieses Unterfangen. Er war ein Stratege, das haben wir gesehen, und er war ein Mobilisierer. Aber Nehemia konnte nicht alleine alles machen. Jesus nachfolgen ist ein Teamsport. Der Missionsbefehl, der ist im Plural ausgesprochen, weil klar ist, wir gemeinsam folgen Jesus nach. Wir gemeinsam machen seinen Namen in dieser Welt bekannt. Niemand von uns kann alles schaffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir überlegst, hey, was kann ich? Was sind meine Gaben? Was ist meine Berufung? Was hat Gott in mein Leben hineingelegt? Hey, und wer sind die Leute in meinem Umfeld, die mich ergänzen, die mich unterstützen, die mich mitprägen und von deren Stärken ich profitieren kann, deren Gewinne ich mitfeiern kann und wo wir gemeinsam stark sein können? Und ich habe euch schon von Jan erzählt. Jan ist jemand, mein Freund, mit dem ich einmal im Monat telefoniere, wirklich auf einer Accountability-Ebene, wo wir uns gegenseitig Rechenschaft abgeben und uns ermutigen, an Jesus dran zu bleiben. Ich habe einen Mentor, mit dem ich mich alle 2 bis 3 Monate treffe, dem ich ganz oft Dinge vorlese, die ich so aufschreibe in mein Journal, Dinge, die, wie ich Gott sehe, wo er dann Wahrheit hineinspricht, mir hilft, einfach noch andere Dinge über Gott zu erkennen, die ich selber so gar nicht erkenne. Meine Frau ist Teil meines Teams, ganz klar, die einfach mir hilft im Alltag, ganz konkret: Hey Doron, hilft dir das jetzt? Abends noch auf der Couch stundenlang YouTube-Videos zu gucken, hilft dir das? Die mich ermutigt, die für mich betet. Ich habe enge Freunde in Berlin, wir treffen uns einmal im Jahr, um irgendwo in Deutschland ein Wochenende wandern zu gehen. Und das sind auch immer wieder so Momente, wo wir uns ermutigen, an Jesus dran zu bleiben. Hey, du brauchst Menschen um dich rum, die dich ermutigen, die dich unterstützen, die dich freisetzen, die dich ergänzen. Lass das nicht zu so einem Einzelsport werden, dass du denkst, ich und mein Buddy Jesus, wir gehen jetzt durch die Welt und machen hier irgendwie den großen Unterschied. Du bist berufen in ein Team hinein. Und da möchte ich ermutigen und dich fragen, wer ist Teil dieses Teams? Wer sind Leute in deinem Alltag? Und das bedeutet, dass wir uns manchmal verletzlich machen müssen. Dass wir manchmal Dinge aussprechen müssen, dass wir einen Freund fragen möchten: Hey, weißt du was, ich schätze unsere Freundschaft total. Können wir noch einen Schritt weiter gehen? Können wir noch offener auch über schwierige Sachen reden? Oder vielleicht bist du der Erste, der mal über eine Schwäche redet von dir, über ein Ding, mit dem du echt struggles im Alltag. Und das bedeutet, dass du dich verletzlich machst. Du weißt nicht, wie die andere Person reagiert. Vielleicht gehst du auf jemanden zu und sagst: Hey, ich wünsche mir einen Mentor in meinem Leben. Würdest du so eine Person sein? Und ich bin so dankbar für die Person, die ich jetzt habe. Und ich kann euch von x Versuchen erzählen, von Leuten, mit denen es einfach nicht geklappt hat. Und wo es zum Teil awkward war, wo es zum Teil schwierig war. Und dann sitzt man da und man fragt sich eigentlich: Was mache ich hier eigentlich? Aber es ist so wichtig, dass wir ein Team haben, was uns unterstützt in dieser Verbindung mit Jesus. Also, was nehmen wir mit in unseren Koffer? Wir packen mit: Das Nicht-Stören-Zeit, ungestörte Zeit im Alltag. Ich nehme mir fokussierte Zeit im Alltag, um Gott zu begegnen. Ich nehme mit meine Bibel. Ich schaue die Dinge in meinem Leben durch Gottes Perspektive an. Ich nehme mit so einen Receiver. Ich bin in dieser Dauerverbindung den ganzen Tag über mit Gott in Verbindung und achte auf seine Führung. Das vierte ist, ich nehme mit eine Strategie. Ich habe einen Plan, wie ich im Alltag an Jesus dranbleiben kann und meinen Auftrag erfüllen kann. Und das fünfte ist, ich habe ein Team um mich herum. Ein Team im Alltag, das mich ergänzt und das mir hilft, mit Jesus verbunden zu sein. Und die Geschichte geht so aus, dass Nehemia und sein Team in Rekordzeit die Mauer in Jerusalem wieder aufbauen. Was Leute nicht für möglich gehalten haben, schaffen sie. Und die Völker drumherum, die haben richtig Stress, weil auf einmal Jerusalem wieder eine funktionierende Mauer hat und sicher ist. Warum? Weil Nehemia an Gott dran geblieben ist, in dieser Dauerverbindung mit ihm gelebt hat und so gelebt hat. Und das ist mein Wunsch für uns, dass wir Menschen sind, dass wir eine Generation sind, die Jesus ernst nimmt, die so Hunger hat, danach Gott zu kennen und ihn bekannt zu machen in all den Sphären dieser Welt, hier in Deutschland bis an die Enden der Erde, dass wir diese Dinge in unseren Alltag integrieren, nicht am Sonntag, sondern am Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und auch am Wochenende, damit überall dort, wo wir sind, Gott durch uns wirken kann. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich möchte gern für euch beten und ich möchte euch auch ermutigen, diese Punkte, auch diese Sätze, die ich jetzt ausgesprochen habe, lernt die auswendig, nehmt die mit in euren Alltag. Ich bin den ganzen Tag über hier auf der Yumiko. Wenn ihr mich trefft und mir diese 5 Sätze auswendig vorsagen könnt, dann gebt mir eure Adresse und ich schicke euch noch was für euren Reisekoffer mit dazu. Nehmt diese Dinge mit in euren Alltag. Und ich möchte noch beten für euch. Jesus, ich danke dir so. Jesus, dass nicht wir die Retter dieser Welt sind, sondern dass du es bist. Dass jeder Einzelne hier in diesem Raum berufen ist, ein Kind Gottes zu sein. Angenommen nicht durch das, was sie mitbringen, nicht durch das, was sie können, nicht durch das, was sie geleistet haben oder wer ihre Eltern sind oder was weiß ich, sondern allein durch deine Gnade, allein weil du uns zuerst geliebt hast, Jesus. Und dafür beten wir dich an, dafür geben wir dir alle Ehre und ich segne diese Menschen hier und ich berufe sie, dazu in ihrem Alltag mit dir verbunden zu sein und zu deiner Ehre zu leben, überall dort, wo sie sind, von deinem Heiligen Geist geführt zu werden und mit dazu beizutragen, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe in dieser Welt, so wie im Himmel. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen.